Wir müssen alles dafür tun, dass die Industriequote weiterhin so hoch bleibt, wie sie ist. Wir haben 31% noch in Baden-Württemberg. Das ist die höchste in ganz Deutschland. Also wir haben am meisten zu verlieren. Und wer sich umhört und umschaut, der sieht natürlich, dass nahezu kein Stein auf dem anderen bleibt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zukunftszeichen Podcast. Mein Name ist Stefan Lingner. Hier kommen die zu Wort, die vorausdenken, vorangehen und Verantwortung übernehmen. Menschen, denen es nicht reicht, auf die Zukunft zu warten, sondern sie aktiv gestalten wollen, im Hier und Jetzt. Mein heutiger Gast steht genau dafür, Jörg Ernstberger. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Geschäftsführer der Bezirksgruppe Heilbronn, Region Franken von Südwestmetall. Genau in dieser Rolle vertritt er eine Schlüsselbranche unserer Wirtschaft, die Metall- und Elektroindustrie, mitten in einer Zeit von Transformationsdruck und politischen Richtungsfragen. Mit ihm spreche ich darüber, wie Industrie wieder Mut fasst, warum unser Land mehr kann, als viele glauben und was es jetzt braucht, damit aus Unsicherheit wieder Aufbruch wird. Unser Thema: Industrie hat Zukunft. Jörg, schön, dass du da bist. Lass uns über die Zukunft der Industrie reden.
Sehr gerne, lieber Stefan. Danke für die Einladung.
Und am Anfang haben wir ja nach einer kurzen Vorstellung von dir die Frage, was ist Zukunft? Such's dir aus. Stell dich gerne vor oder sag mir, was du unter Zukunft verstehst.
Also, bevor ich mich vorstelle, verstehe ich unter Zukunft einfach eine Riesenchance. Und ich verstehe Mut und Zuversicht. Das ist für mich Zukunft und enorme Gestaltungsspielräume. Vor dem Hintergrund bin ich gespannt aufs neue Jahr und auf die neuen Jahre. Mein Name ist Jörg Ernstberger, ich bin 46 Jahre alt. Wie schon erwähnt hast, Geschäftsführer der Arbeitgeberverbände Heilbronn Franken. Wir betreuen in der Region Heilbronn Franken um die 230 Betriebe mit dort ungefähr 67.000 Beschäftigten. Alles Metall-Elektroindustrie, zu 90% zumindest, und die angrenzenden Themen. Und unsere Kernbereiche sind natürlich die arbeitsrechtliche Beratung, die arbeitsrechtliche Vertretung, das Lobbying, das Vernetzen, die Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind in der Entgeltgestaltung unterwegs, in der Arbeitszeitgestaltung und versuchen natürlich, die Industriearbeitsplätze in Deutschland und auch in der Region zu halten.
Klasse. Und beim LinkedIn-Profil habe ich gelesen, starke Wirtschaft, starke Demokratie, starker Staat. Die Reihenfolge ist bedeutend oder was möchtest du damit zum Ausdruck bringen?
Also bei der Reihenfolge haben mich schon viele darauf angesprochen. Das Richtige, ich würde so drehen, also wenn ich in der Wirtschaft auf einem guten Weg bin, auf einem guten Kurs, und das hat die Historie mehrfach bewiesen, dann habe ich auch einen starken Staat und habe auch eine resiliente Gesellschaft. In Sachen Demokratie ist das sehr, sehr wichtig. Und da sind wir natürlich auch im Beschuss, genauso wie in der Wirtschaft. Deswegen ist dieser Dreiklang für mich parallel zu sehen. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir das Thema Wirtschaft noch mehr priorisieren und auch Industrie in Sinne der Wertschöpfungskette, die wir die ganze Zeit auch haben.
Ja, also es freut mich wirklich, dass du da bist, weil bevor wir jetzt hier über Zahlen, Politik, Transformation sprechen, du hast Zukunft so kurz erwähnt, aber vielleicht noch ein bisschen konkreter. Wie gehst du persönlich gerade in diese Zeit oder auf diese Zeit zu, soll die Frage eigentlich heißen? Mhm. Mit welchem Gefühl gehst du in das neue Jahr 2026? Welche Aufgaben warten da auf dich?
Also wir sind weder in der Position, was schön zu reden, noch Dauerpessimismus. Das sind die Facetten, die uns häufig begegnen. Der Stillstand wäre für mich am allerschlimmsten sozusagen. Das heißt, Zukunft braucht Handeln und das sieht jeder und jede mittlerweile. Ja. Ich habe nur das Gefühl, dass der Impuls fehlt und vor dem Hintergrund können wir als Sozialpartner auch diese Impulse setzen, indem wir unseren Firmen helfen, sozialverträgliche Lösungen für die Zukunft zu schaffen, die auch Arbeitsplätze sichern. Das heißt, für mich ist das Handeln von Relevanz, für mich ist das Thema der Gestaltungsoptionen von Relevanz. Wir sind jetzt nicht komplett resettet in der Wirtschaft, so weit würde ich nicht gehen, aber zumindest in den Kerngeschäft sind wir auf dem Punkt, wo wir uns einfach neu erfinden müssen, neue Wege gehen müssen. Und es bedarf einer mutigen Sicht nach vorne, auch ein Thema Risiko einzugehen. Auf der anderen Seite auch aber das Thema Resilienz. Ja? Mhm. Denn die Resilienz ist bei vielen wirklich an den Endpunkt gekommen. Und da geht es darum, Vertrauen zu schenken und Sicherheit auch zu geben.
Das nehmen wir nachher noch mal in einzelnen Fragen, glaube ich, gut auseinander. Aber es zeigt zumindest mal gleich deine Grundhaltung. Und deswegen sind wir ja auch zusammengekommen, um heute nach vorne zu gucken, auch positive Impulse zu setzen. Wenn wir jetzt nochmal auf deine Person kurz schauen, wie bist du in diesen, ja, in deinen persönlichen Werdegang von dem Thema Anwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt hin zu diesem Thema, ja, Unternehmervertretung gekommen?
Also es war wirklich die Balance zu sagen, bin ich der Fachtheoretiker oder bin ich der Praktiker? Ja. Viele sagen, und das stimmt auch, ich bin nicht der typische Jurist letzten Endes. Ja. Ohne, dass ich meine Zunft in irgendeiner Weise diskreditieren möchte, aber ich sage jetzt mal so, ich bin jetzt auch nicht der, der bis ad ultimo prüft und dann eine Entscheidung trifft. Ja. Das Pareto-Optimum ist für mich nicht nur ein Ziel, sondern das ist auch eine richtige Maßgabe, auch zu handeln. Und bei dem Hintergrund war für mich das eine, das juristische Kleid zu besitzen, die juristischen Kenntnisse, aber auch aktiv sozusagen im Wirtschaftsleben mit beteiligt zu sein. Und zwar nicht letzten Endes auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite, sondern wirklich in der Herzkammer der Industrie. Deswegen habe ich auch meine berufliche Karriere begonnen, zunächst mal bei der Jen Optik AG, war dort 2,25 Jahre ungefähr tätig, habe dort sehr viel gelernt, auch vor dem Hintergrund, wie dort Wirtschaft gesehen wird. Das war Anfang der 2010er Jahre. Und habe dann gewechselt, weil ich gemerkt habe, okay, reiner Unternehmensjurist, da haben wir das Problem, der Prophet im eigenen Land. Ja, da hätte ich doch gern eine Mischung. Auf der einen Seite rechtsanwaltliche Tätigkeit, auf der anderen Seite aber auch unternehmensjuristische Tätigkeit. Und da hat sich ein Verband angeboten. Und dadurch, dass damals noch viele mit Lothar Späth was verbinden konnten, obwohl er damals noch nicht mehr in Amt und Würden war, hat mir das auch die Türen mitgeöffnet. Ich habe eine wirtschaftswissenschaftliche Zusatzausbildung, also einen Zweitstudiengang dazu. Und insofern war es Interesse, Leidenschaft, aber auch der unbedingte Gestaltungswille. Und das kann ich bei dieser Tätigkeit sehr gut umsetzen.
Und das motiviert dich auch jeden Tag dann, sich für die Unternehmen, für die Beschäftigten in der Region einzusetzen?
Also ich sage mal so, es gibt natürlich Tage, und das letzte Jahr oder die letzten 2 Jahre waren jetzt nicht auf Rosen gebettet, weil man natürlich lange Zeit der Meinung war, es geht einfach so weiter. Automobilindustrie, Automotive-Industrie, es ist kein Problem, wird sich darstellen. Man hat natürlich gemerkt, und das war schon vor Corona, seit 2018, dass wir auf dem Weg in eine Produktionskrise sind. Ja, dass natürlich auch das Thema Dieselgate und das Thema Corona-Effekt, das Thema Weltwirtschaft sich insgesamt auf unser Geschäftsmodell niederschlagen. Und vor dem Hintergrund ist es nicht immer Kirschenessen. Ganz im Gegenteil. Ja. Es tut mir auch weh, wenn ich jetzt in Lagerhallen unterwegs bin oder auch in Fertigungshallen und merke, die Mitarbeiter dort sind wahnsinnig motiviert, aber man sieht eben das Drumherum. Passt nicht mehr so ganz dazu. Seit Jahren nicht mehr investiert, auf die Rille gelaufen. Ja. Das ist natürlich schwierig, in solchen Situationen gerade jetzt die Zukunft zu sehen, weil da könnten die Entscheidungen andere sein. Teilweise sind sie auch anders getroffen worden, da geht es nämlich dann ins Ausland. Ja. Aber vor dem Hintergrund muss man auch in guten wie in schlechten Zeiten bei der Industrie stehen. Und ich denke mal, wir müssen alles dafür tun, dass die Industriequote weiterhin so hoch bleibt, wie sie ist. Wir haben 31% noch in Baden-Württemberg, das ist die höchste in ganz Deutschland, also wir haben am meisten zu verlieren. Und wer sich umhört und umschaut, der sieht natürlich, dass nahezu kein Stein auf dem anderen bleibt.
Und das sind sicherlich auch die Momente, wo du dann siehst, wie ernst die Lage teilweise ist. Ja. Aber hast du vielleicht auch Momente, wo du sagst, wo du dieses Potenzial siehst, was eigentlich in der Industrie steckt? Fallen dir auch solche Momente ein?
Also mir fallen solche Momente ein, wenn man sozusagen durchaus auch aus Ausgründungen neue Geschäftsmodelle entwickelt. Ja, ich denke mal, es gibt eine Tendenz hin, auch Nischenmärkte mehr zu bedienen mit der Expertise, ja, auch aus den ehemaligen Märkten raus. Dann haben wir natürlich noch einen technologischen Vorteil noch, ja, der in vielfacher Hinsicht noch weltprägend ist, vor allem im Maschinenbau. Ja. Das heißt, von der technischen Expertise, ja, dass man jetzt mal Automobilindustrie und E-Mobilität dabei seite. Ansonsten sind wir sehr, sehr hoch angesiedelt. Die Rahmenbedingungen passen halt nicht mehr zu unserem Geschäftsmodell, aber die können wir ändern. Die kann die Politik ändern, die können aber auch die Sozialpartner ändern.
Ja, das passt, glaube ich, auch ganz gut so zu dem, was ich rausgesucht habe, ein Interview von der Nicole Leibinger-Kammmüller. Ende 25 war die Chefin vom Maschinenbauunternehmen Trumpf beim Fokus und wurde auch, denke ich, die Aussagen wurden heiß diskutiert, aber ich versuche sie mal ein bisschen hier zusammenzufassen, was sie gesagt hat. Also eine Situation wie, also sie sagt da halt, eine Situation wie die jetzige habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nie erlebt. Wir haben im Land so viele Themen, die nicht laufen, die dringend angepackt werden müssen und die einfach zu langsam gehen. Also das ist, glaube ich, hier der Schlüssel. Es ist bekannt, aber es wird viel gesprochen. Auch der Bundeskanzler sagt, dass er eben die Abwanderung von der Produktion verhindern will. Und trotzdem sehen wir es, dass sie im vollen Gange ist. Und dann kommen natürlich eben die typischen Faktoren, Standortfaktoren, wie du sie auch ansprichst, Steuern, Bürokratie, Energiekosten, aber dann auch das Thema Arbeitszeit der Deutschen. Und das ist dann, glaube ich, der Punkt. Ja, also einerseits sagt sie zwar natürlich, dass wir irgendwo wieder Lust und Freude an der Arbeit entwickeln müssen, aber dass wir einfach auch zu wenig arbeiten. Die Schweizer, sagt sie in dem Interview, arbeiten 200 Stunden mehr, die Amerikaner 400, Polen 600, die Chinesen 800 Stunden mehr. Ja, und da fragt man sich natürlich schon, wie gehen wir damit um, mit dieser Arbeitszeitkultur, mit ja auch wieder Lust auf Leistung. Ist es bei euch auch ein Thema? Wird es diskutiert oder steckt man da irgendwie den Kopf in den Sand?
Ich glaube, es wäre zu verkürzt zu sagen, es ist Lust auf Leistung. Wir haben uns in eine Lage manövriert, wo jede Risikoübernahme kleinster Natur eine Doktorarbeit benötigt. Ich sage das mal ganz despektierlich. Aber es ist bewusst so, wir sind sehr, 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 sehr unsicher geworden. Ja? Und das beschäftigt mich natürlich auch persönlich sehr, weil ich merke, dass auch Firmenkulturen sich stark geändert haben innerhalb der letzten 15 Jahre. Ich bin jetzt seit 2012, also 14 Jahre bin ich beim Verband. Aber es wäre zu kurz gegriffen auf das Thema Leistung. Ich würde es eher mal übersetzen unter dem Thema, inwieweit ist man eigentlich einsichtig, dass es so nicht mehr weitergehen kann, rein von der Mathematik her. Und da gebe ich dir natürlich recht, auch ich war unlängst in der Schweiz, auch in der Nähe von Wiel, da gab es halt damals einen riesen Aufruhr so mit der deutschen Presse, warum denn Stiel die Produktion in die Schweiz verlagern will. Und jeder, der da halt nicht vor Ort ist, der sagt, das klingt ja erstmal ganz komisch. Ja, das sind doch viel höhere Lohnkosten, Lohnnebenkosten. Weit gefehlt, 42-Stunden-Woche ist da das Thema. Und natürlich dann auch beispielsweise ein Urlaub, der zwischen 20, maximal 25 Tage, so habe ich mir sagen lassen, beträgt, also gesetzlicher Natur. Das heißt, da ist mehr Arbeit da, so wie es auch hier eingeleitet wurde. Und vor dem Hintergrund, dass sich in den letzten Jahren eben der Dreisatz verändert hat, beziehungsweise die Kostensituation massiv verändert hat, gehe ich auf die Energiekosten zum Beispiel über, ja, also im Schnitt 14 Cent Kilowattstunde Industriestrompreis noch, oder 2024 war das Thema, es ändert sich ja einiges, soll sich ändern, 14 Cent in Deutschland, Europa bei 12, in den USA oder in China sind wir halt bei 6, beziehungsweise 6 Cent, 7. Okay. So, das ist ja schon mal 50% weniger letzten Endes. Und dann haben wir noch dazu auch die mehr der unerschöpflichen Produktivität. Und das finde ich so wahnsinnig interessant. Das wird nämlich häufig auch bemüht. Aber ja, das Thema Spaltmaß ist ja immer noch das Nonplusultra. Ja?
Das Made-in-Germany-Thema.
Man hat aber vergessen, dass das Spaltmaß mittlerweile auch sehr viele andere gut hinbekommen. Oder dass vielleicht das Thema Spaltmaß gar nicht mehr so interessant ist für die Zielgruppe. Wichtig ist doch, was letzten Endes der Köder muss den Fisch schmecken und nicht dem anderen.
Konnektivität als Beispiel.
Das ist einfach das Thema. Ja. Wenn ich jetzt hier auf Zahlen schaue, und das ist natürlich, glaube ich, der Booster war in negativer Art, auch sagen wir, die Energiekostensituation, die wirtschaftliche Lage, auch Corona-Situation, Lieferketten-Thema, wo wir auch nicht draus gelernt haben, muss man ja sagen. Ja. Zumindest scheint es so, dass letzten Endes die Kostensituation enorm zugenommen hat. Wenn man jetzt relativ neue Studie von der IW-Agentur, wenn man jetzt Deutschland vergleicht beispielsweise mit den USA vor dem Hintergrund der Lohnnebenkosten und der Produktivität, dann haben wir Deutschland, wenn man das auf 100% setzt, sind die Lohnnebenkosten in den USA bei 68%. Und die Produktivität ist in den USA bei 144% im Vergleich zu Deutschland. Ja.
Okay.
Und das ist natürlich schon interessant, weil das denkt man eigentlich so nicht letzten Endes. Ja. Und diese Produktivität wird auch in anderen Ländern, vor allem in Europa, Osteuropa, viel, viel stärker. Ich war ganz erstaunt. Also der Musterschüler ist hier wohl Dänemark. Die sind bei 57% der Lohnnebenkosten, haben aber eine Produktivität von 196%, also doppelt. Ja. Und da muss man schon sagen, das war sehr, sehr spannend, ist sehr, sehr interessant. Und woran liegt es? Und ich glaube, dass wir zu träge geworden sind, ja? Dass wir zu vorsichtig geworden sind, ja? Dass auch unsere ganze Gesellschaft sehr, sehr stark an die Hängematte gewöhnt ist und dass wir einfach die liberale Wirtschaftspolitik oder auch, was ist Marktwirtschaft, komplett vergessen haben.
Und da steckt sicherlich auch drin dieser Mut zu einer Entscheidung. Das, was Unternehmertum natürlich ausmacht. Du hast gesagt, man ist träge geworden, aber man geht aus dieser Sicherheit nicht mehr raus in die Offensive, einfach in die Gestaltung, kann man auch sagen, oder?
Ja, ich meine, Unternehmer sind weiterhin mutig, weil wenn sie nicht mutig werden wollen, werden sie keine Unternehmer werden wollen. Ja, das ist ja, liegt in der Natur der Sache. Denn wer dann den Mut nicht aufbringt, der geht ins Angestelltenverhältnis, ja, ohne die Angestellten hier in gewisser Weise diskreditieren zu wollen. Ja, aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Gefühl, es geht auf immer so weiter, wie es war. Ja, das ist doch der Aspekt, der mir zu denken, der mich zum Denken bringt. Und in diesem Zusammenhang muss man halt auch darauf hinweisen, dass jetzt in der jetzigen Zeit es Leute immer noch bevorzugen, in einer Transfergesellschaft zu verweilen, weil die Grundzahlung mit der Aufzahlung attraktiver ist, als sich woanders zu beschäftigen und zu bewerben und Beschäftigung aufzunehmen. Ja, da fehlt es auch an der Motivation. Das ist eigentlich schädlich, sozusagen, diese Zeit nicht zu nutzen. Das heißt, wir haben hier schon in gewisser Weise diesen Aspekt, dass der Staat sich auf der einen Seite um alles kümmern muss, das auch tut. Das ist auch letzten Endes eine Frage unserer Demokratie oder wie wir unsere Wirtschaftsstruktur verstehen. Auf der anderen Seite, und das fand ich eben sehr interessant, wird ja vieles in Modellen auch betrachtet. Und lange Zeit war das VUCA-Modell ein Thema. Ja, ne? Ja. Also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Ja? Und da war es eben wichtig, und das finde ich immer interessant, wenn man es auch theoretisch erklären kann, Analyse, Planung, Kontrolle, ja? Voraussagen, Forecast, dass man das eben hat. Aber spätestens seit Corona gibt es ja ein neues Bild und nennt sich eben BANI. Und BANI muss ich jetzt ablesen. Das steht also in Deutsch dann für brüchig, für angstgetrieben, für non-linear und dann aber auch unverständlich. Ja? Und das ist genau die Welt, in der wir uns bewegen. Wir haben stabile Systeme. Wir können uns auf besondere Gewohnheiten nicht mehr verlassen. Weder in der Weltpolitik, noch bei wirtschaftlichen Zusammenhängen. Ja, wir sind stark angstgetrieben. Wir sind natürlich seit Corona einen Stresstest, Dauerstresstest ausgesetzt. Wir haben Entscheidungsblockaden, die damit einhergehen. Bin ich felsenfest davon überzeugt, dass uns zu oft in den vergangenen Jahren die Entscheidungen abgenommen wurden, sozusagen. Und auf der anderen Seite ist natürlich vieles einfach nicht verständlich, was jetzt momentan passiert. Also wir sind eben in der Welt, wo man heute auf morgen einen Staatschef entführt. Ich möchte nicht bewerten, ob das in Ordnung ist, aber das passiert einfach. Ja, es passiert. Und zwar ohne Reaktion. Ja. Es gibt Annexionsansprüche auf irgendwelche Länder. Das passiert. Ja. Und man hat das Gefühl, keiner weiß so richtig die Antwort. Ja. Und ich glaube, dieses Konglomerat, verbunden natürlich auch mit dem Wunsch, es so zu belassen, wie es immer war, weil keiner will ja die unbequeme Wahrheit hören, ja, ist ganz toxisch und da braucht es natürlich Role Models, Vorbilder, die aber auch ehrlich mal reinen Wein einschenken. Also ich vermisse immer noch eine Ansage auch von der Politik, wo es einfach heißt, Leute, die guten Zeiten sind jetzt einfach mal vorbei und wir brauchen jetzt kommt wieder so ein Klischee, oder eine Binse, eine Ruckrede und zwar nicht eine Ruckrede, sondern wir brauchen einen Ruckimpuls, wo man sagen kann, okay, Leute, wir müssen uns darauf einstellen, dass wenn wir weiterhin in der ersten Liga in der Wirtschaft mitspielen wollen, müssen wir uns anders anstrengen. Und da kann die Arbeitszeit, um das aufzugreifen, eine Rolle spielen, weil höhere Arbeitszeit bei genügend Aufträgen garantiert natürlich auch
höhere Produktivität.
Mhm. Sehen manche Leute auch anders, da habe ich mich sehr oft darüber unterhalten müssen, aber vor allem auch eine attraktivere Kostenstruktur im Angebot.
Also da steckt ja einiges drin jetzt. Also einerseits, dass wir die heutige Zeit mit einer tiefen Verunsicherung natürlich jeder spürt. Das, glaube ich, können die Hörer auch nachvollziehen. Also ein Zukunftsforscher, Matthias Hawkes oder sowas, beschreibt auch eben in dieser ja, Omnikrise, in der wir uns befinden, was du ja auch mit diesem Modell beschreibst, dass hier natürlich wir gerade in einer Übergangsform Phase sind, ja, wo alles Alte nicht mehr irgendwo trägt, wo man noch nicht loslassen kann, aber dass auch der normale Prozess wohl ist, dass daraus wieder neue Strukturen entstehen, auch wenn man sie nicht greifbar gerade schon vor sich sieht. Aber das ist wohl gerade in dieser Omnikrise so implementiert, wie ich es da eben wahrgenommen habe. Und dass wir eigentlich wirklich nur mit einer, und das ist für mich auch immer ganz wichtig, mit einer inneren Denkweise, mit einem Zukunftsbild. Und da, was du sagst, die Politik hätte da aus meiner Sicht auch die Aufgabe, nicht einen Ruck, sondern ein Zukunftsbild zu zeigen, ein positives Narrativ für Deutschland an die Wand zu malen oder zu zeichnen, wo man sagt, okay, da möchte ich wieder mitmachen. Ja. Und das, glaube ich, ist was Entscheidendes. Ich möchte eben vielleicht auch diese Zusatzarbeit oder was es dann ist, soziales Engagement etc. etc. dann wieder einbringen in diesen Staat, dass er seine Aufgaben eben auch wieder anders wahrnehmen kann. Nicht? Und da glaube ich, ist der Diskurs im Moment immer so etwas, ich bin in der Hängematte und mal gucken, was sie mir liefern, ob ich da mitmache, sondern wir sind alle gefragt, um diesen Kahn weiterhin jetzt aus dem Dreck zu ziehen. Und dazu passt natürlich auch, um bei der Familie Leibinger zu bleiben. Peter Leibinger, eben Präsident vom BDI, spricht eben genau vor allem davon, von diesem Optimismus, den wir zurückgewinnen müssen. Und dass eine starke Industrie entscheidend für Wohlstand und Zusammenhalt ist. Das ist ja auch das, was du am Anfang gesagt hast. Was müsste, wenn du dieses Narrativ zeichnen würdest, was könnte für dich dieser Optimismus sein oder dieses Zukunftsbild?
Zukunftsbild kann sein, dass man sagt, okay, durch jetziges Handeln kann man Deutschland maßgeblich neu gestalten in vielen Themen, vor allem wirtschaftlich. Ja. Und wir haben Möglichkeiten, die in der Robotik liegen, ja, die natürlich auch in sonstigen Themen liegen, die brandaktuell sind, wo wir hochgreifende Expertise haben. Das heißt, Zukunftsmut ist das eine. Auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, Fehler machen zu dürfen, eine gesunde Fehlerkultur letzten Endes. Ja, ich denke, was auch eine Rolle spielen wird, ist auch der Erfahrungsschatz, den wir eben haben. Ja, also durchaus auch mal auf die eigene Stärke vertrauen. Wir sind so verunsichert, dass wir Erfolgsgeschichten gar nicht mehr glauben oder vertrauen. Und durchaus auch mal etwas selbstbewusster auch gegenüber anderen Staaten oder Wirtschaftsnationen aufzutreten. Wir können das. Ja, wir sind nicht eine Nation, die da duckmäuserisch unterwegs sein muss. Das meine ich jetzt nicht imperialistisch oder sonst was geprägt, sondern einfach mit gesundem Selbstbewusstsein nach vorne gehen. Ja. Und da braucht es natürlich auch einen gesellschaftlichen Zusammenschluss, wo man sich im Sinne eines Burgfriedens, wenn ich es mal so salopp formulieren darf, einfach klar ist, die nächsten 4 Jahre sind entscheidend, und zwar egal, wer jetzt an der Spitze steht von den demokratischen Parteien. Es muss klar sein, dass wir die Wirtschaft wieder aufbauen müssen, dass wir sie umgestalten müssen, dass wir was fordern müssen, ja, dass aber auch dann Leistung sich mehr lohnt als Nichtleistung. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo viele eben desillusioniert sind. Und ich bin auch beim Thema, wenn ich es ansprechen darf, jetzt Mindestlohn und Co. Ich habe nichts gegen Mindestlohn, keiner hat was gegen Mindestlohn. Aber alle Auswirkungen dieser Art haben natürlich Auswirkungen aufs Lohngefüge insgesamt. Das heißt, ein ungelernter, nicht gelernter, wenn der jetzt höheren Mindestlohn bekommt, muss das Auswirkungen haben auf andere Themenstellungen. Ja. Und dann bin ich doch immer verwundert, dass man merkt oder denkt, es kann keine Auswirkungen haben. Ja. Das heißt, man sollte die Sozialromantik ablegen. Das ist jetzt eine harte Formulierung, aber ich stehe dazu. Man sollte das als Wettbewerb begreifen, und zwar im besten Sinne, als Chancenwettbewerb. Ja. Und man sollte auch durchaus versuchen, diese Zukunftsbilder nicht nur zu zeichnen, sondern man muss die Zukunftsbilder auch wirklich umsetzen, so wie du es auch gesagt hast, ja. Aber da braucht es eben den politischen Kompromiss. Und solange wir in einer Gesellschaft sind, wo ernsthaft noch darüber diskutiert wird, in der jetzigen Zeit, dass Feiertage, die aufs Wochenende fallen, nachgeholt werden, dann ist der Leidensdruck noch nicht so groß. Und das sagen mir eben viele. Mhm. Also viele sagen zu mir, und das ist immer interessant in der Konstellation, und ohne jetzt Altersbashing zu machen, aber ich stelle schon fest, die jetzt gerade in Rente gehen, sagen, wir haben das beste Deutschland aller Zeiten. Das glaube ich häufig sogar. ja, zumindest im Industriebereich und so weiter, ja, oder im Bereich, wo ich unterwegs bin. Andere sehen es dann zu negativ, wir haben überhaupt keine Zukunft mehr vor uns. Ja. Also dieses gesunde Mittelmaß, ja, das sollte man mal wieder nehmen und sollte durchaus auch mehr Vertrauen ins Management schicken, mehr Vertrauen in die Wirtschaft stecken. Und das sieht man ja auch, dass die Leute was können. Denke ich jetzt mal an die Bahnchefin, ja, als ob sie das nicht kann. Natürlich kann sie das, ja. Das wird umgesetzt, ja. Sie wird sich natürlich an ihren Ergebnissen messen lassen müssen, ja. Aber das sind Themen, die einfach Mut wieder brauchen. Das sind wir wieder beim Thema Mut, aber beim Gestaltungswillen genauso und bei den Zukunftschancen.
Und deswegen kann man schon so zusammenfassen, dass wir ein bisschen verlernt haben, wieder auch an unsere Stärken zu glauben, oder?
Ja, ich denke, das ist so ein Kreis, der sich schließt nach dem Motto. Auch das Thema Leistung, das Thema Neid ist ja bei uns massiv in Deutschland einfach verbreitet. Wird es mit Sicherheit woanders genauso geben, da wird es oberflächlicher gehandhabt. Aber ich glaube schon, dass in den USA da ein anderes Thema ist. Wenn jemand Erfolg hat, dann wird es ihm gegönnt. Zumindest wird es ihm nicht beneidet. Und das könnte man eben hier der Meinung sein, dass es nicht der Fall ist. Aber man muss natürlich auch sagen, auf der anderen Seite schauen wir uns am Steuersystem. Wenn ich da Spitzensteuersatz höre, dann verdient es jeder oder muss den jeder Metallfacharbeiter zahlen in Deutschland letzten Endes. Ja. Und das ist einfach aufgrund der Entwicklung der Kostenstruktur ist das nicht mehr adäquat letzten Endes. Und wenn ich es dann noch vergleiche im Zusammenhang mit Nichtarbeit, und was dann passiert, brauche ich mich nicht wundern, dass das Thema Leistung auch ja etwas ausgewaschen wird, weil es rentiert sich eben auch auf der Habenseite nicht mehr so. Und dazu kommt natürlich auch der Aspekt, einfach mal, das ist aber dann ein Wirtschaftsverständnis, vielleicht würde eine Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, wie es so Ludwig Erhard gedacht war, auch mal wieder helfen. Wir sind im Sozialstaat angekommen, der wirklich als Hängematte par excellence dient. Und natürlich werden wir jetzt enorme Probleme haben. Wir sehen es bei den Krankenversicherungssystemen, wir werden es natürlich auch bei der Rente sehen und so weiter. Ja. Aber auch da fehlt der Mut, das Thema mal anzugreifen. Da wird eine Kommission gegründet, da wird es in ein paar Jahren nochmal evaluiert.
Verschoben, ja.
Es ist völlig klar, was passieren soll. Mhm. Und solange aber Wählerstimmen entscheiden über die Zukunft von Deutschland, dann ist es eine momentane Aktion, die wie ein Pflaster wirkt für die nächsten 10 Jahre. Aber enkelfähig ist das nicht.
Enkelfähig, das ist auch ein gutes Stichwort, genau. Jetzt sind wir, ich möchte halt einfach gucken, dass wir jetzt, okay, wir sind jetzt doch sehr in dieses Negative abgedriftet.
Ja, okay, wir müssen positiv sein.
Wir müssen gar nichts. Wenn wir da nicht hinkommen, dann ist es so. Aber ich habe hier noch so aktuelle CSU-Vorschläge, ja, die jetzt wieder um die Ecke kommen zum Jahresbeginn und alle nicken wieder und dann steht trotzdem nur Bürokratieabbau und Entlastung und flexible Arbeitszeiten, Energiepreise drin. Wo siehst du die entscheidenden Impulse, wenn wir eben auch die Reihenfolge starke Wirtschaft, starke Gesellschaft, starker Staat oder starke Demokratie sehen? Wo sind für dich die Schlüsselfaktoren, dass du sagst, das gibt den Impuls, dass auch die Unternehmen, die du vertrittst, investieren, wieder Zuversicht gewinnen. Was sind so deine Forderungen an die Politik?
Also.
Jetzt muss ich tiefes.
Ja, jetzt muss ich erstmal tief nachdenken, weil man muss ja immer vom Privaten auch ins Berufliche gehen. Ja. Eine End-to-End-Digitalisierung im behördlichen Bereich oder industriellen Bereich oder auch im privaten Bereich muss unser Ziel sein letzten Endes. Und letztes Jahr wieder erlebt. Es gibt jetzt ein paar sehr interessante Themen. Stichwort Führerschein, die alte Pappe umtauschen. Ja. Online kann ich meinen Führerscheintausch beantragen. Offline muss ich aber hingehen. Dann frage ich mich, was brauche ich mit diesem Prozess? Und da würde es schon vielfach in gewisser Weise sozusagen eine gewisse Erleichterung geben. Ich denke, dass vieles in der Digitalisierung möglich ist, dass man auch durch ganz einfache Schritte, wo man schon merkt, man kann sich 1-2 FTEs auf 300 Mitarbeiter sparen, dann ist das Geld. Und es erhebt vor allem es führt zu einer besseren Laune und natürlich auch zu Kostenersparnis. Das heißt, es ist ein Konglomerat auf der einen Seite, dass man Investitionen in den Standort Deutschland attraktiver macht. Es muss hier investiert werden. Ja, das ist sehr viel Investitionsbedarf. In der Infrastruktur tut man das ja auch letzten Endes. Das sind auch die Chancen, die jetzt in ein paar Jahren anstehen, dass einfach wieder alles hoffentlich neu ist, ja, und es hoffentlich auch die A6 gibt in der 6-spurigen Ausbauvariante, was nicht jeder so sieht. Ich sehe das so. Aber ich sage mal, mit Deregulierung, mit einer Kostensenkung von den für die Wirtschaft und den Lohnnebenkosten abgesehen, da muss man sagen, das wäre schon ein enormer Punkt, um da Entlastung zu schaffen. Energiekosten, auch ein mögliches Thema, wo man vielfach einfach die Wettbewerbssituation begreifen muss. Ich habe es vorhin gesagt, die Hälfte in den USA oder in China letzten Endes, da rentiert sich die Produktion hier nicht mehr. Das heißt, mit kleinen Mitteln, und da ist der Bürokratieabbau schon sehr, sehr wichtig, ja, aber auch das Thema Schnelligkeit. Also ich kann mich erinnern damals, wo die Terminals, LNG-Terminals angeliefert worden sind. Das ging ja rasant schnell für unsere Verhältnisse. Ja. Da haben viele gesagt, Mensch, das geht aber schnell. Ja, und das ist auch ganz toll und das funktioniert ja auch. Diese Schnelligkeit, die natürlich auch durch einen Bürokratieabbau, durch eine beschleunigte Genehmigungsverfahren gewährleistet wird, der kann ganz viel helfen. Und auf der anderen Seite aber auch Fürsprecher. Fürsprecher in Politik, in Gesellschaft, in Kultur. Man darf sich hier nicht rausnehmen. Man muss auch ganz klar sagen, Leute, hier geht es wirklich um alles. Wir sind im Endspiel letzten Endes. Wir wollen in der ersten Liga der Wirtschaft bleiben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch wirtschaftspolitische, neben wirtschaftspolitischen auch sicherheitspolitische Themenstellungen. Die wollen wir auch und müssen wir auch neu angehen. Dann gehe ich davon aus, wird es ein positiver Aspekt sein. Ja. Flexibilisierung, nächster Punkt. Arbeitszeitgesetz, wir haben es vorhin mit Höchstarbeitszeiten gehabt. Solange ich es nicht mal schaffe, ein Arbeitszeitgesetz zu flexibilisieren, Höchstarbeitszeit am Werktag 8 Stunden, maximal 10. Ja. Es wollen aber genügend Leute vielleicht auch mal 14 Stunden arbeiten, wenn sie in der Woche den Schnitt schaffen, letzten Endes dann wieder bei den 8 oder 10 Stunden zu arbeiten. Das ist nicht gewährleistet. Und da frage ich mich, warum? Weil da haben wir dann politische Themenstellungen. Das ist eine rote Linie. Wir haben sehr viele rote Linien.
In der Koalition?
Hat man aber schon immer. Schon Koalition unabhängiges Arbeitszeitgesetz besteht seit Mitte der 90er Jahre in dieser Regelung. Ja. Wir haben es ja auch bei Tarifthemen beispielsweise. Alterssicherung, Verdienstsicherung, Spätschichtzuschlag ab 12 Uhr, Spätschichtzuschlag ab 12 Uhr beispielsweise. Ja. Oder solche Themen, wo man sagt, okay, wenn man doch die Bedingungen attraktiv gestalten will für die Zukunft, dann lasst uns doch mal gewisse Themen abschneiden, neu denken. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass man dass man einfach nicht genügend Mut hat und die Konsequenzen fürchtet und vielleicht auch dem Klientel viel zu wenig zutraut. Das ist mir auch häufig begegnet. Man sagt, die verstehen das nicht. Doch, man versteht es, wenn es erklärt wird, wenn es erläutert wird, ja? Wenn ein Leadership vorangeht. Ja. Ein klassisches Leadership wäre für Deutschland äußerst wichtig, ja, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik, wo ich auch sage, ich glaube es wirklich der Person, ich folge nach im Sinne, und zwar im besten Sinne, ich sehe die Vision, ich sehe das Bild, ja. Und dann wird ein Schuh draus, meiner Meinung nach, aber momentan sind wir noch der Erkenntnis Weltmeister, aber der Umsetzungszweig, aber ich sage jetzt mal so, 2026 wird das Jahr der Entscheidungen. Weil lang brauchen wir uns nicht mehr Gedanken machen, weil dieses Jahr ist quasi ein Superwahljahr und es werden sehr viele Weichen gestellt.
Das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt, wo dann wiederum auch die Angstklammer, die teilweise die Politik bestimmt, mitschwingt. Und wir sind ja eigentlich auch stolz auf die Arbeitnehmermitbestimmung und da, glaube ich, es gibt ab und zu mal solche Sozialpakte und in Corona hat man das sicherlich auch gesehen, dass wenn eine wirkliche Bedrohung von außen kommt, man auch wieder zusammenrückt. Und dann habe ich einen Artikel gelesen über ZF, wo ja teilweise schon länger nicht nur Sparmaßnahmen, sondern aber ein guter Unternehmensleiter auch Konzepte präsentiert hat. Und der wurde jetzt eigentlich nach und nach halt eben durch diese Bewahrer-Ecke, nenne ich es jetzt mal, auch provokant sicherlich, abgesägt. Ist da etwas aus dem Gleichgewicht gerückt jetzt, wo man sagt, die Macht von der, Arbeitnehmervertretung ist zu groß bei diesen Unternehmen?
Würde ich nicht sagen. Also die Mitbestimmung ist ein valides Pfund, hat auch Deutschland wirklich über Jahre hinweg stark gemacht. Ja, Sozialpartnerschaft, das ist ein Wert, den wir haben. Ja, die Frage ist halt, mit was wird soziale Partnerschaft verbunden? Immer wenn es persönlicher Natur wird.
Und ein Machtkampf entsteht.
Hat es eigentlich mit der Sozialpartnerschaft nichts mehr zu tun. Ja. Ich kann hier im Kleinen vor Ort berichten, wir finden immer sehr, sehr gute Lösungen mit der IG Metall, ja, Wir haben sehr oft Verhandlungen, sind vielen Umstrukturierungen mit dabei und finden das. Und häufig auch auf dem kurzen und leisen Dienstweg. Mhm. Es muss nicht immer Krawall sein. Es kann konzentriert gehen und es kann auch wirklich als Kompromisslösung gehen, dass jeder davon was hat. Ja? Also die Sozialpartnerschaft möchte ich nicht missen. Problem ist, wenn die Sachebene verlassen wird, das ist aber überall im Leben so, und es geht auf die persönliche Ebene, dann haben wir eben ein anderes Thema, weil dann ist die Sacharithmetik nicht mehr von Belang. Und deswegen ist natürlich auch so gefährlich in unserem politischen System, dass letzten Endes, ja, wenn die Wählerstimmen darüber entscheiden, ob ich meine politische Zukunft weiter begleiten darf oder bestreiten darf. Und das ist ja dann auch so der Fall. Warum soll ich denn dann einfach rein menschlich bedingt so heiße Eisen wie die Rente anfassen? Ja? Ich wäre vielleicht zu überlegen, ob man da sowieso eine Begrenzung nach der Dauer einführt. Ja? Hat aber auch was mit Mut zu tun. Nicht so lange her, und das war die letzte große Sozialreform, wo auch die Ära Merkel sehr lange profitiert hat davon, Gerhard Schröder, ja. Der hat es angepackt, und zwar zu Lasten des Zusammenschlusses mit den Gewerkschaften, immer noch ein Thema, was nicht gekittet ist mit der SPD. Ja. Er hat es gemacht, er hat sogar die Vertrauensfrage gestellt. Ja. Andere hätten sagen können, jetzt hätte die Fußball-WM noch mitnehmen können, dann wäre er wahrscheinlich nochmal gewählt worden. Ja. Es ist ja so, ja. Hat er alles schon viel geholfen, ob ein Hochwasser war oder sonstige Themen. Ja. Aber das waren eben Leute, die dann auch die Chancen der Zeit erkannt haben, auch gesetzt haben und nicht vor dem Sicherheitsgedanken sozusagen aufgrund des Sicherheitsgedankens sich sozusagen zurückgehalten haben. Und wenn wir solche Beispiele haben, und die können wir liefern letzten Endes, ja, und ich denke, wir haben auch Politikerinnen und Politiker, die das Format A haben und auch den Rücken dafür haben, ja, dann muss man auch solche Maßnahmen einfach mal durchziehen, auch wenn die Mehrheiten vielleicht nicht immer gegeben sind.
Wir haben jetzt Mitbestimmung, Sozialpakt. Dann würde ich gerne mal zum Thema Fachkräftemangel kommen. Weil wenn ich von draußen drauf gucke und auch mit unseren, ja, teilweise auf unsere Kunden gucke von der Agentur, dann frage ich mich immer, Fachkräftemangel, was ist das denn? Kann das sein, es werden exzellente Leute freigesetzt? Ja, und mit 55 scheinst du keinen Job mehr zu bekommen, wenn ich mit teilweise ehemaligen Kunden spreche, die einen goldenen Handschlag bekommen haben. Also dieses Mittelmanagement, das wird ja radikal gerade abgesägt. Mhm. Ist das eine Sparmaßnahme? Ist das kurzsichtig oder was beobachtest du da? Oder ist das schon eine Kurzschlussreaktion?
Also der Wasserkopf war schon immer da in vielen Betrieben und Unternehmen letzten Endes. Also das Mismatch zwischen 2/3 direkt, 1/3 indirekt. Das war, und ich rede jetzt nicht von Entwicklungsstandorten oder sowas, was natürlich anders ist. Das war schon länger zu beobachten. Ja. Ich glaube, den Deckel draufgesetzt hat auch das Thema Corona und die Homeoffice- und mobile Tätigkeit. Da haben anscheinend manche Firmen oder sehr viele Firmen gemerkt, dass es vielleicht doch effizienter geht, auch mit dem bestehenden Personal, was vermeintlich vor Ort arbeitet und andere nicht. Ich möchte das nicht bewerten, aber viele berichten das. Und auf der anderen Seite, da gebe ich dir natürlich recht, haben wir Fachkräfte, die auf dem Markt stehen. Wobei, da würde ich unterscheiden, es gibt solche, für die das wirklich ein Schock ist, die sich niemals vorstellen können, einen prominenten Automobilhersteller in jeder Funktion jemals verlassen zu müssen, als Ingenieurin, Ingenieur oder auch ein Zulieferer jeglicher Couleur. Das war für die undenkbar. Und die sind jetzt praktisch, du kennst solche Beispiele, ich kenne sie auch, mit Anfang 50 stehen die da und müssen eigentlich neu denken, wie kann ich denn eigentlich und was mache ich denn jetzt eigentlich? Da geht es nicht darum, eine Bewerbung zu schreiben oder sonst irgendwas, sondern da geht es darum, wie gehe ich mit der neuen Lebenssituation um, die ich mir niemals vorstellen konnte. Sicherheit, Resilienz sind da die Themen letzten Endes. Und ich glaube, da besteht viel Möglichkeit, denen wirklich auch Sicherstellung zu geben. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es können immer zwei dazu. Und in der Tat gibt es Abbauprogramme, wo der goldene Handschlag nochmal platiniert wird, ja, wo praktisch 5-6 Jahre mehr oder weniger zu fast 100% freigestellt wird. Das wird jeder machen. Ich frage mich bloß, was machen wir mit dieser Ressource?
Ja, darum
dieser
Ressource.
Ja, genau. Ich meine, da könnte es ja durchaus Möglichkeiten geben, dass vielleicht auch Abfindungen in Zukunft an irgendwelche Themen gebunden sind. Ja, also ich kann nicht die Abfindung einpacken und dann gehe ich, ja, sondern vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, und zwar nicht auf der Arbeitnehmerseite, sondern auf der Arbeitgeberseite, wenn ich die verbaue, im Zusammenhang mit Umstrukturierungsmaßnahmen, mit Weiterbildungsmaßnahmen, dass dann effektiv eine höhere Betriebsausgabe abgesetzt werden kann, ja, dass es noch einen Bonus gibt, ja, damit auch ein Anreiz besteht, das zu nutzen. Ja. Es gibt aber auch noch andere Beispiele, und die sind darin begründet, dass man sagt, okay, man hat 60-Jährige, männlich, weiblich, divers, die stehen mal zur Verfügung, hatten jetzt nicht das Problem, dass sie kurzfristig sozusagen ihren Arbeitsplatz verlassen mussten. Aber die Firmen leisten sich den Luxus, diese Leute nicht einzustellen. Warum?
Ja.
Könnte ja schwerbehindert sein. Ist vielleicht ein IG Metall-Vertreter. Ist vielleicht jemand, der einfach sowas von, wie soll ich sagen, unflexibel ist, also erstmal als Voraussetzung, dass ich den nie mehr loswerde. Ja, und das ist natürlich folgendes Thema, das ist Vertrauen schenken auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch durchaus mal die Frage zu stellen, ja gut, vielleicht muss ich dort auch mal den Kündigungsschutz etwas auflockern. Mhm. Ja, muss auch sagen, statt einem halben Jahr ist es halt ein Jahr beispielsweise. Ja. Vielleicht muss ich auch in gewisser Weise Befristungen noch mehr erleichtern als möglich. Es sind natürlich heiße Eisen und mit Sicherheit bei Gewerkschaften oder bei der SPD nicht honoriert solche Themen, aber da muss man darüber fragen, wie bekomme ich sozusagen die Attraktivität sozusagen geregelt? Und eins macht ja der Staat schon, Aktivrente ist das Stichwort, aber es ist ja ein Wahnsinn, das muss man überlegen. Also überleg dir mal, du gehst mit Rente mit 63 in Ruhestand. Ist ja das schon ein Fauxpas gewesen. Ja? Und zur Belohnung gibt es nochmal die Aktivrente drauf, ja, mit 2000 Euro im Monat. Ja? Also kommen die gleichen Leute vielleicht wieder zurück. Ja? Und da ist natürlich die Frage, okay, inwieweit ist das einem Bevölkerungsteil vorbehalten? Das sind dann eher Männer, eigentlich nur Männer letzten Endes, ja. Und wie weit kann ich beispielsweise dann trotzdem auch hier eine Flexibilisierung in anderer Art und Weise reinbringen? Wir haben aber auch, muss ich sagen, ein anderes Thema, und das stelle ich schon fest, und das stelle ich für späte Zeit Corona fest, ja auch wieder Rollen, die sich wieder finden in teilweise anno dazu mal, 1960, 70, ja. Also wo ich teilweise erstaunt bin, welche Diskussionen zu Hause geführt wird oder mit mir oder mit anderen, die jetzt Mitarbeitende haben, nach dem Motto, jetzt muss ich erstmal meinen Mann fragen, was ich mache, ja, oder was muss ich erstmal, du lachst jetzt, aber das berichten mir viele, ja, wo ich sage, ich verstehe das nicht mehr, wo wir hingekommen sind, hat aber mit Sicherheit auch erstens mal damit zu tun, dass wir natürlich in der Betreuungssituation ein Riesenproblem haben, das kann sich auch fast keiner mehr leisten, du musst ein guter Verdiener sein, ein sehr guter Verdiener sein, und auf der anderen Seite natürlich der Anreiz für einen Partner, Ehepartner in die Vollzeit zu gehen, ja, jetzt im Fall, er hat eine Betreuungssituation sichergestellt und er will das auch natürlich, er will das, dann bleibt von der Steuer nicht viel übrig letzten Endes. Ja. Und das ist das Thema, sind wir da beim Steuersystem. Ja. Also ich glaube, dass jetzt diese radikale Steuerreform, jetzt bin ich beim Bierdeckel März wieder, ja,
fällt mir auch
dass
ein,
das
ja.
auch einfach mal sinnvoll sein müsste,
ja.
Weil man muss den Anreiz schaffen. Das heißt, wir haben genügend, und das ist fatale, genügend Leute, die zu Hause sitzen oder die ein Fundament hätten oder die Möglichkeit zu arbeiten. Vielleicht bräuchte man da gar nicht mal die Arbeitszeit erhöhen, weiß ich nicht. Ja. Wir haben enormes Erwerbspotenzial. Ja. Tatsache ist aber, dass die Teilzeitquote niemals rückläufig war letzten Endes. Ja. Kann man fragen, woran das lag. Und da ist die Frage, inwieweit sind wir wieder beim Motivieren? Motiviere ich Leute, die Arme hochzukrempeln und anzupacken? Das kann ich intrinsisch machen, muss ich auch machen. Letzten Endes natürlich muss auch was davon übrig bleiben auf der Geldseite. Aber da bedarf es einen strukturellen Plan und einer enormen Strukturreform, um das wieder anzugehen.
Aber noch ein Thema.
Ja.
KI.
KI.
Wir sind hier in der Region Heilbronn. und künstliche Intelligenz verspricht viel, macht viel Angst. Wir sitzen hier in Heilbronn, wo ein großes Ökosystem mit dem ePI entsteht und entstehen soll. Wie guckst du da drauf und wie spürst du, dass deine Unternehmen, die du vertrittst, daran teilnehmen oder gucken die nur von außen zu?
Also, kommt auf die Unternehmen an und auf die Größen an letzten Endes. Ja. Es kann durchaus sein, dass viele KMUs noch einfach zugucken und vielleicht im schlimmsten Fall das noch als so vorübergehenden Hype abwerten. Es ist aber wirklich am Aussterben letzten Endes. was hier entsteht bei uns in der Region, ist eine mega, mega Chance. Und das ist natürlich eins der ganz positiven Seiten für unsere Region Heilbronn-Franken, für Baden-Württemberg, für Deutschland. Und das ist eben die positive Seite, die man sieht. Also was passiert, wenn natürlich genügend Geld da ist, das eine. Wenn aber auch genügend Mut da ist, also einen Wettbewerb anzugehen. Und das hat man dort in jeglicher Hinsicht, um Geschäftsfelder wirklich voranzutreiben. Ja. Ist ja nicht nur KI, das sind ja auch andere Themenstellungen, die jetzt kommen. Wir haben eine unheimliche Wissenschaftsstruktur jetzt auch, die sich dort aufbaut. Da beneiden uns wirklich viele. Wir selber sehen das vielleicht manchmal gar nicht so. Das ist enorme Entwicklungschancen. Man kann die Andockfunktion zwischen klassischer Industrie und neuer Industrie, neuer Dienstleistungsgesellschaft über KI natürlich sicherstellen. Wir haben die Expertise sozusagen. Und vor dem Hintergrund der Theorie müssen wir in die Anwendung kommen. Da sehe ich enorme Entwicklungspotenziale. Ja. Und dafür braucht es natürlich, da sind wir stark, aber wir könnten noch stärker werden, einen unbedingten Zusammenschluss. Ja. Ohne Berührungsängste.
Ja. Ja, dieses Ökosystem, wie durchlässig ist genau. Es? Wie kann ich davon am Anfang vielleicht einfach auch nur mal zuhören, profitieren, Ideen sammeln? Ja, also es ist immer, das ist oft eine Kritik, dass es zu geschlossen ist noch. Oder den Großen vielleicht vorbehalten. Also das höre ich manchmal, aber.
Ja, also ich glaube, es gibt zwei Seiten nach dem Motto. Gehen wir mal vielleicht davon aus, dass das sind alles Bewertungen, ne? Das sind ja keine Tatsachen, sondern Bewertungen. Es scheint auf der einen Seite zu sein, dass es verschlossen ist, nur vorbehalten den großen, you name it, Konzernen und die sich sowieso leisten können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die andere Medaille und die haben wir recht häufig. Wir haben in unserem Mitgliedsunternehmen einen Median von der Beschäftigtengröße von ungefähr 200, 250. Das ist eine klassische KMU sozusagen, ja. Wo du im Endeffekt natürlich schon in einer größeren Struktur bist, aber du hast keine mehrfachen Fachabteilungen, die sich um solche Themen kümmern oder diese vorantreiben. Und da hört man schon häufig, ja, was soll denn ich da mitspielen, wenn der große Audi drin ist? Oder die Schwarzgruppe? Würden die niemals direkt sagen, ja, dann gehen sie nämlich lieber selber nicht hin. Ja. Das heißt, es sind zwei Seiten und da bräuchte es eigentlich eine Übersetzungstätigkeit, also eine Art Getriebe, wo man sagt, Leute, da kann keiner eine blöde Frage stellen. Ja. Blöd ist, wenn man sie überhaupt nicht stellt. Ja. Das ist auch wieder eine Mutkultur letzten Endes. Und ich erlebe auf der anderen Seite auch Aha-Effekte, wo man sagt, okay, aus diesen KI-Fancy-Stories und so weiter, down to the earth, dass man doch auch mal merkt, so klassische Industriearbeit kann auch Lösungen für die KI geben nach dem Motto, nämlich über die Sinnhaftigkeit und die Zweckmäßigkeit von irgendwelchen Lösungen. Ja.
Also Physical AI sagt man ja gerade ja, genau, auch nicht, ja. Dass es wirklich wieder haptische und greifbare Intelligenz wird. Ne?
So. Und dann kann man beides super miteinander verbinden. Man muss KI nutzen, um einfach die Arbeit zu erleichtern. Ja, und zwar im Endeffekt auch die Ressourcen zu schonen, auch dort einzusetzen, wo es noch wichtiger ist, dass Menschen vor Ort sind. Ja. Auf der anderen Seite aber auch das als Chance begreifen. Und das ist halt wirklich der Spirit, den diese Region mitbringt. Und das finde ich mega spannend, mega interessant, auch hier mitwirken zu dürfen, ja, oder mit Teil sein zu dürfen. Auch wenn man die Old Economy, wenn ich es mal so salopp sagen darf, vertreten. Das sind spannende Themen.
Aber und das ist eine Verbandsaufgabe in Zukunft.
Ja.
Diese Brücke zu schlagen,
die Brücke,
oder?
Die Brücke zu schlagen ist eine Verbandsaufgabe, wobei wir natürlich nicht von der technischen Expertise kommen. Wir sind alles Juristen, die möchten niedrig setzen, sondern wir sind wirklich die Themen, die Türöffner, wo man sagen kann, okay, über Veranstaltungen, über Kooperationsveranstaltungen zu sagen, okay, dann über die Themen auch, beispielsweise KI, und Ausbildung, KI und Weiterbildung zu kommen, praktisch auch KI, technische Expertise dann anzubieten, dass wir quasi Sender und Empfänger, wenn ich es mal so sagen darf, zusammenführen letzten Endes und dann auch in der Plattform zusammenwirken lassen. Nur, und das ist ein Thema, wo ich sozusagen auch schon seit längerer Zeit predige, wenn ich so sagen darf, wir müssen uns mehr als Kooperation verstehen. Also das Kirchturmdenken ist wirklich weg. Ja. Muss weg sein. Das interessiert kein Menschen mehr, was im Stadtkreis Buxtehude passiert oder sonst was, ohne dass ich jetzt da jemanden irgendwie beleidigen möchte, sondern es geht darum, wie kommt die Region voran. Ja. Und da spielt alles miteinander zusammen und dann können wir auch ein gutes Bild draus machen und auch eine Story stricken, die erfolgreich ist.
Erfolg, vielleicht nochmal ein gutes Stichwort. Woran würdest du in 5 Jahren erkennen, dass wir eben diese oft beschriebene Transformation gut gemeistert haben?
Wir haben jetzt 67.000 Beschäftigte in unseren Betrieben, um die 230. Wenn wir in 5 Jahren 67.000 noch haben, haben wir alles richtig gemacht. Ja. Mhm. Dann haben wir nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch transformiert in andere Bereiche, beziehungsweise auch anderen Arbeitgebern zugeführt oder auch weiter und unqualifiziert. Wir haben alles richtig gemacht, wenn, wovon ich ausgehe, das Thema E-Pi zündet, und zwar als Raketenzünder, um hier quasi aus Heilbronn für die gesamte Region, für ganz Deutschland hier Impulsgeber zu sein für die Zukunft. Ja. Und wir haben es auch dann geschafft, wenn wir in Sachen Deregulierung, Entbürokratisierung auch als Verbände, Institutionen auch unseren Teil dazu beitragen. Denn es ist immer einfacher, was zu fordern, wenn man selber das auch umsetzt. Ja. Das ist auch ein Thema, was uns häufig begegnet, was ich auch verstehe. Ja. Also letzten Endes kann es nicht sein, dass Not in my backyard das Ziel der Zeit ist. Und es muss überall nach Möglichkeiten der Flexibilisierung und der Zukunftsorientierung geschaut werden und auch das umgesetzt werden.
Ich habe noch 3 Sätze, die du vielleicht einfach vervollständigst. Vielleicht wiederholt sich auch was, aber Industrie in Deutschland braucht jetzt vor allem
Mut und Handeln.
Was mich optimistisch stimmt, obwohl viele zweifeln, ist,
dass wir in der Vergangenheit auch schon ziemliche Krisen gut gemeistert haben.
Wenn wir in 5 Jahren sagen wollen, es hat sich gelohnt, dann müssen wir heute
Gas geben.
Perfekt. Ja. Und da kommen wir eigentlich nur noch zum Schluss. Was hast du für Zukunftsprojekte für 26 neben den ganzen im Verband?
Ja, also ich sag mal, das eine Thema ist, das hat ja auch mit Ambidextrie was zu tun. Man kann sich auf der einen Seite ums Kerngeschäft kümmern, aber auch um neue Geschäfte. Ja, letztes Jahr war starker Krisenmodus. Da bin ich auch als Führungskraft sehr gerne auch in die operative Themenwelt mit eingestiegen, noch verstärkter, um auch mein Team zu unterstützen. Ja, wenn es die Möglichkeit gibt, ob es heuer der Fall ist oder Ende des Jahres, schaut es ja schon besser aus, dass man auch wieder in die strategischen Themen einsteigen kann. Das heißt, neue Geschäftsfelder entwickeln. Wir müssen uns auch überlegen, was passiert denn beispielsweise, wenn die Industrie gar nicht mehr da wäre, was passiert denn da mit uns? Ja, das ist jetzt ein Extrembeispiel, was ja auch nicht passieren wird, ja, aber das sind Themen, neue Geschäftsfelder. Und auf der anderen Seite ist natürlich mein Wunsch, das jetzt ganz persönlich, dass wir es weiterhin schaffen, unsere Situation auf unserem Mitgliederbereich zu steigern. Wir sind jetzt in 6 Jahren, haben wir uns fast verdoppelt, ja, an den Mitgliedern. Das heißt, wir machen vieles richtig. Auch danke an mein Team an dieser Stelle. Und diesen Weg der Expansion wollen wir fortsetzen.
Vielen lieben Dank, Jörg, für deine Klarheit und auch für deine Zukunftslust, auch wenn wir teilweise doch in die dunkleren Kapitel reinschauen sollten und mussten.
wobei ich eins sagen darf, wenn ja. Ich sage, also Wandel mit Freude. Da kennst du vielleicht jemanden, der ein Berufbuch dazu herausgegeben. Ja? Das ist ein Thema, was auch wirklich, und das mache ich jetzt nicht aus Gründen, Fishing for Compliments, das ist ein richtiger Begriff zur richtigen Zeit.
Das freut mich.
Man muss es als Freude begreifen und als unheimliche Möglichkeit.
Ja, vielen Dank für deine Werbung. Wandel mit Freude. Unser Buch, da geht es um Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Danke, dass du es erwähnt hast. Kann man gerne googeln. Ganz aktuell bei Springer Gabler. Ja, also dann danke fürs Gespräch und ich freue mich auf 26, dass wir uns Ende des Jahres sehen und dann vielleicht mal über die Erfolge reden.
Ich hoffe, wir sehen uns schon vorher und ich freue mich auch. Danke, lieber Stefan. Dir, ja. Danke, tschüss. Danke.